wollen uns heute zwei Psalmen anschauen, in denen David, oder die in der Zeit geschrieben wurden von David, in denen er eine große Enttäuschung erlebt hat, in schwierigen Zeiten seines Lebens. Im Psalm 54, im Vers 1, lesen wir dem Chorleiter mit Saitenspiel, also so ein Rocksong, mit Gitarre oder wohl irgendein anderes Saiteninstrument. Ein Maskil, das heißt ein Lied zur Unterweisung von David. Und dann wird uns im Vers 2 der historische Hintergrund gegeben. Als die Siphiter kamen und zu Saul sprachen, hält sich David nicht bei uns verborgen. Ihr könnt den Kontext in 1. Samuel Kapitel 23 nachlesen und Kapitel 26 eigentlich nochmal. Die Siphiter, die haben David zweimal verpetzt. Erinnert euch, dass David fliehen musste vor König Saul, weil er eifersüchtig geworden ist. Da gab es so einen Hitsong in Israel. Saul hat seine Tausende erschlagen, aber David hat Zehntausende erschlagen und das konnte der König Saul nicht ertragen, sein Ego, und er hat begonnen, David zu verfolgen. David, der schon gesalbt war zu diesem Zeitpunkt vom Propheten Samuel, der nächste König zu sein. Aber dann war er die nächsten 10, 15 Jahre in der Größenordnung auf der Flucht. Und er hatte so 600 Mann, verzweifelte Männer, um sich gesammelt, Männer, die Schulden hatten, die ausgestoßen waren, bunter Haufen, und er war auf der Flucht. Und er hat hier zweimal eigentlich eine Enttäuschung erlebt. Vor diesem Ereignis hier hat David die Stadt Keila befreit von den Philistern, glaube ich. Ich glaube, die Philister waren es. Denen waren sie im Streit. Auf jeden Fall hat er dieser Stadt geholfen und dann hat er den Herrn befragt, soll ich in der Stadt bleiben? In der Stadt zu sein war einerseits ein Schutz vor Feinden, andererseits, wenn du verfolgt wurdest und du warst in der Stadt drin, warst auch eingesperrt. Und so hat David den Herrn gefragt, hat gesagt, Herr, soll ich in der Stadt bleiben oder sollen wir aus der Stadt fliehen? Werden uns diese Leute von Keila ausliefern? Und er hat gesagt, ja, die würden dich ausliefern an den König Saul. Du musst weiter fliehen. Geht raus aus der Stadt. Ein bisschen enttäuschend, ne, wenn Leute, denen du geholfen hast, dich im Stich lassen, dir das eigentlich mit Bösem vergelten, was du ihnen Gutes getan hast. Kennt ihr so Situationen, wo ihr jemandem geholfen habt und vielleicht die Erwartung hatte, da kommt was zurück und ja, es kam nichts zurück, zumindest nichts Positives? Ich denke, wir alle kennen solche Erfahrungen, wo du investierst und am Ende stehst du dumm da oder hast noch den Nachteil. Deswegen ist es wichtig, dass wir das, was wir tun, nicht für andere Menschen tun, sondern für den Herrn tun. Jesus hat gesagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist so wichtig, dass wir diese Einstellung haben. Besonders wenn wir im Dienst sind, wenn wir anderen Menschen oder auch Geschwistern dienen. Wenn wir Belohnung von ihnen erwarten und hier in dieser Welt und Anerkennung und Dank. Das kommt manchmal, aber ganz sicher nicht immer. Manchmal gibt es Zeiten, wo du viel investierst. Und dann wenden sich die Leute von dir ab oder hauen dir das Hackel ins Kreuz, sind undankbar. Das gehört einfach zu unserem Leben dazu. Auch Enttäuschungen in unserem Leben, das ist ganz normal. Das macht jeder Mensch durch. Und Gott hat uns verheißen, dass wir als Christen Verfolgung erleiden werden. Als Christen, die Leute, die mit Jesus nichts am Hut haben, haben oft was gegen uns, wenn wir zu ehrlich sind oder zu straight sind, weil sie dann ein schlechtes Gewissen bekommen. Und Gott hat uns das vorhergesagt, dass die, die gottesfürchtig leben wollen, die nach dem leben wollen, was Gottes Wort uns sagt, Respekt vor Gott, dass die oftmals verfolgt werden oder ausgelacht werden oder manchmal vielleicht sogar Nachteile haben im Job, weil du sagst, nee, ich werde nicht betrügen und ich werde nicht lügen, ich werde dem Herrn nachfolgen. Alles, was ich tue, das tue ich für ihn. Und bei Gott gibt es keinen Unterschied zwischen dem, was wir in der Gemeinde tun und dem, was wir auf der Arbeit tun. Alles, was wir tun, das ganze Leben, unser Leben ist nur zweigeteilt. Das leben wir voll für ihn. Und Gott gibt uns die wunderbare Verheißung, wenn wir das wirklich tun, wenn wir radikal für ihn leben, dann werden nicht alle glücklich sein. Dann werden wir zu einem gewissen Grad Verfolgung erleben. Und ist in unseren Breiten nichts Schlimmes. Ich denke, das Schlimmste, was uns passiert, ist, dass uns vielleicht einer blöd anmacht oder jemand auslacht oder dass wir vielleicht den Job verlieren. In anderen Ländern verlieren Christen heute ihr Leben. Heute und morgen und übermorgen, jeden Tag, ist das Realität und sie werden gefoltert um Jesu Willen. Sie werden versklavt um Jesu Willen. Sie werden gekreuzigt, im Sudan zum Beispiel, um Jesu Willen. Also wir dürfen nicht zu wehleidig sein. Das ist Realität. Und wenn unsere Feinde sozusagen, wir lieben unsere Feinde als Christen, aber wenn die, die uns nicht freundlich gesinnt sind, uns verfolgen oder uns auslachen, dann ist es eigentlich nicht so dramatisch. Das ist was, mit dem ich rechne. Ich meine, Gottes Wort sagt uns das. Okay, damit müssen wir leben. Aber was uns oft unvorbereitet trifft und auch ganz besonders so ins Herz trifft, ist, wenn uns Negatives zurückkommt von Leuten, von denen wir es nicht erwarten. Geschwistern vielleicht, Leute, die eigentlich anders mit uns umgehen sollten. Das trifft uns oft. Und so war das hier bei David. David ist geflohen aus dieser Stadt Keila, wo er schon keinen Dank erhalten hat für die Hilfe, die er ihnen gezeigt hat. Und dann irrt er umher in diesem Land, der Siphiter, das ist im Hügelland, im Südland von Judäa. Und die Siphiter waren aus dem gleichen Stamm wie David. Aus dem Stamm Juda. Also eigentlich können wir sagen, war das Teil seiner Großfamilie. Und dann sind die Siphiter zu Saul gelaufen, zu König Saul, der David verfolgt hat, und haben den David verpetzt. Haben gesagt, König Saul, der David ist hier bei uns. Wenn du ihn suchst, hier kannst du ihn finden. Und zweimal haben die das getan. Ist enttäuschend, oder? Gott hat David beschützt. Es ist schon sehr knapp gewesen. Saul ist mit seinem Heer ausgezogen, hat David und seine Männer schon umzingelt gehabt und dann hat er die Nachricht bekommen, dass die Philister, die Feinde von Israel, eingefallen sind in das Land und Saul musste umkehren. Gott war treu. Gott hat David beschützt. Und das ist der Kontext von diesem Psalm hier. Zuerst, wie David zu Gott ausschreit, und dann sehen wir die Dankbarkeit Davids für die Errettung. Vers 3 lesen wir: Gott, durch deinen Namen rette mich und schaffe mir Recht durch deine Macht. Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes. Sehen wir hier schön Parallelität in den Psalmen, hebräische Poesie. Dasselbe wird mit verschiedenen Worten zweimal gesagt. Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes. Gott, durch deinen Namen rette mich. David hat sich an Gott gewandt. Er hat gesagt, oh, ich bin ein harter Kerl, so ein taffer Kerl. David war ein gestandener Kriegsmann. Er hat gesagt, drückt es irgendwie allein durch. Nee, er hat sich an den Herrn gewandt und zum Herrn ausgeschrien. Er hat gesagt, Gott, durch deinen Namen rette mich. Ihr wisst, der Name in der Bibel steht immer für die Person, für die Persönlichkeit, für all das, was Gott ist und wer Gott ist und wie Gott ist. Durch deinen Namen rette mich. Gott, der Retter. Gott, unser Friede. Gott, der Allmächtige, der gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn und überreich an Gnade und Güte. Wir haben einen wunderbaren Gott. Und an den dürfen wir uns wenden. Und er vertraut hier auf Gottes Charakter. David sagt, Gott, ich kenne dich. Ich weiß, wie du bist. Und deswegen laufe ich zu dir. Es ist wunderbar, dass wir in Jesus Christus mit Zuversicht vor den Thron Gottes kommen können. Gerade dann, wenn wir Hilfe brauchen. Damit wir Gnade finden und Hilfe finden. Und schaffe mir Recht durch deine Macht. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein mächtiger Gott. Wie mächtig ist Gott? Allmächtig. Mit einem Wort alles, was existiert, in die Existenz gesprochen. Er herrscht über dieses ganze Universum, über die ganze Schöpfung. Er ist über dem Ganzen. Denkst du, wenn Gott mit einem Wort alles schaffen kann und dann mit einem Wort wieder alles auflösen kann, denkst du, er kann dir helfen in deinem Problem, in deiner Situation? Gott, höre mein Gebet, nimm zu Ohren die Reden meines Mundes. Ich mag das an David. David war ein Mann, der immer gleich zu Gott gelaufen ist. Nicht immer gleich, sollte ich sagen. Ich kann auch zwei Psalmen später sehen, eine Situation, wo er es erst aus eigener Kraft probiert hat, sich frei zu kriegen. Aber meistens ist er zu Gott gelaufen. Hat Gott sein Herz ausgeschüttet, ehrlich so wie er ist, und das dürfen wir tun. Wo laufst du hin, wenn du durch eine schwere Zeit gehst? Wo läufst du hin, wenn du enttäuscht worden bist? Zum Pastor oder zum Seelsorger oder zum Psychiater oder ins Wirtshaus, zum Bruder, zur Schwester? Nicht, dass diese Dinge unbedingt schlecht sind. Wirtshaus würde ich nicht empfehlen. Aber warum nicht zuerst zum Herrn zu laufen? Wir laufen so schnell, oh, ich habe ein Problem, ich muss zu so und so laufen. Oder dorthin laufen. Der Herr ist die ganze Zeit da. David läuft direkt zu ihm und wir haben eine offene Tür bei ihm. Wie gesagt, dass wir mit Zuversicht, mit Freimut zu ihm kommen dürfen. Und dann schildert er Gott die Situation. Nicht, dass Gott es nicht eh schon weiß, aber wir dürfen mit Gott reden. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit ihm. Wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Denn Fremde sind gegen mich aufgestanden und Gewalttätige trachten nach meinem Leben. Eigentlich waren es seine Familienangehörigen, aber die haben sich verhalten wie Fremde. Und oft sind uns die Geschwister im Glauben, die Geschwister im Herrn näher als unsere eigenen Verwandten. Fremde sind gegen mich aufgestanden, Gewalttätige trachten nach meinem Leben. Sie haben Gott nicht vor sich gestellt. Das waren Leute, die Gott nicht geachtet haben, die Gott abgelehnt haben, die nicht auf Gott gehört haben. Aber dann sagt er für sich persönlich im Vers 6, siehe, Gott ist mir ein Helfer. Ich vertraue auf Gott. Gott ist meine Hilfe. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Ist nicht wunderbar? Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Mit Seele, Psyche, würden wir heute sagen. Wir haben mehr als nur menschliche Hilfe oder menschliche Weisheit, menschlichen Ratschlag. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Es ist viel Stärkeres. Es ist viel Besseres. Wir können zu ihm laufen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, denke ich gerade dran, im Kapitel 4. Er sagt, in allen sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Spricht von einer schwierigen Zeit. Bedrängt. Kein Ausweg sehen. Das klingt ziemlich deprimierend. Aber ich bin nicht erdrückt. nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Warum? Weil der Herr in ihm ist. Er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir sind zerbrechliche, schwache Gefäße. Aber wir haben einen guten Inhalt, wenn wir Jesus haben, sein Evangelium haben. Dann sagt eben Vers 16 in 2. Korinther 4, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Spricht wieder vom inneren Menschen. Psychologen würden sagen, die Psyche. Das, was wir sind in unserem Herzen. Wir ermatten nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, wenn die Umstände schwierig sind, wenn wir uns manchmal deprimiert fühlen, wenn wir auch Angst haben, wenn wir bedrängt sind, aber irgendwie wird der Innere doch Tag für Tag erneuert. Gott lässt uns nicht fallen. Gott gibt uns nirgendwo die Verheißung, dass er immer alles Negative von uns fernhalten wird und dass wir Christen nie irgendwo in ein Loch fallen können oder uns schlecht fühlen können. Aber wir sind nicht allein. Wir sind bedrängt, aber wir sind nicht erdrückt. Wir sehen keinen Ausweg. Gott, ich bin am Ende, aber wir sind nicht ohne Ausweg. Wir sind verfolgt. Steht das Wasser bis zum Hals, aber wir sind nicht verlassen, wir sind nicht allein. Das ist die geistliche Wahrheit. Wir sind niedergeworfen, liegen am Boden, es geht uns nicht gut, aber wir sind nicht vernichtet. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert, selbst wenn der äußere vergeht. Gottes Gegenwart in unserem Leben. Der Herr ist mein Helfer, der Herr ist der, der meine Seele stützt. Vertrau dich dem Herrn an in deiner schwierigen Zeit. Er wird da sein, er wird stützen. Und er wird das Böse zurücklenken, Vers 7, auf meine Feinde. Na, wer anderen eine Grube gräbt, ist Gastarbeiter. Nee. Fällt selbst hinein. Gott ist ein gerechter Gott, Gott ist ein gerechter Richter. Und er wird das Böse zurücklenken auf meine Feinde, sagt David. Nach deiner Treue bringe sie zum Schweigen. Und dann in Vers 8, Davids Reaktion auf Gottes Hilfe. Opfern will ich dir aus freiem Antrieb. Deinen Namen, Herr, will ich preisen, Herr, denn er ist gut. Der Name Gottes, der Charakter, die Persönlichkeit, die Person Gottes, Gott ist gut. Wir haben einen guten Gott, einen absolut guten Gott, der es absolut gut mit mir meint. Deinen Namen will ich preisen, Herr, denn er ist gut, denn aus aller Not hat er mich errettet, sodass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Gott hatte David befreit. Und als Reaktion sagt er, Gott, ich will dir opfern aus freiem Antrieb, freiwillig. Es gab in Israel Pflichtopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Deine Schuld musste gesühnt werden. Da gab es nichts rumzureden, da gab es nichts zu erlassen. Ohne ein Opfer gab es keine Vergebung der Sünden, genauso wie du ohne Jesus keine Vergebung der Sünden hast heute. Das musste passieren. Aber dann gab es darüber hinaus noch freiwillige Opfer, Gemeinschaftsopfer, wo Israeliten die Gelegenheit hatten, einfach Gott was zurückzugeben, weil sie ihn lieb haben, weil sie dankbar sind für das, was sie in ihrem Leben getan hat. Mussten sie nicht tun, aber konnten sie tun, wenn sie wollten. Und das ist eigentlich der neutestamentliche Standard für unser Geben. Jeder Christ sollte ein Geber sein, nicht nur ein Nehmer. Geben ist seliger als Nehmen, sagt Jesus. Paulus schreibt uns im Galaterbrief, freudigen Geber liebt Gott, dass wir nicht aus Zwang geben, sondern aus dem Herzen, wie jeder sich vorgenommen hat. Und im Galaterbrief bezieht sich das auf eine Sammlung, die Paulus gemacht hat, also Geld hat er gesammelt, eine Kollekte, würden wir heute sagen. Aber wir können das genauso beziehen auf unsere Zeit, die wir geben, unsere Aufmerksamkeit, die wir anderen schenken, Gaben, die wir einsetzen. Freudigen Geber liebt Gott aus freiem Antrieb. Nicht, weil ich muss, weil ich will. Das ist das biblische Muster. Das ist, was Gott von uns will. Manchen Gemeinden gibt es jeden Sonntag zwei Predigten. Eine zum Thema und dann eine, wenn die Kollekte eingesammelt wird. Da wird viel Druck ausgeübt. Leute, ihr müsst geben. Und oh, wenn ihr nicht gebt, dann geht das Himmelreich bankrott. Wir wollen das ganz bewusst nicht tun hier. Steht eine Spendenbox hinten. Wir sammeln keine Kollekte. Wenn was reinwerfen will, anonym kann er das tun. Oder was überweisen. Wir lernen einfach Gottes Wort. Und wenn wir Gott besser kennenlernen und uns mehr in ihn verlieben, dann werden wir ihm zurückgeben wollen von dem, was er für uns getan hat. Und das ist das biblische Muster. Gott möchte einen fröhlichen Geber. Und wieder, denkt nicht nur an Geld. Beinhaltet auch Geld, aber nicht nur Geld, sondern alles, was wir haben in unserem Leben. Wir gehören Gott mit allem, was wir sind. Aber es ist eine Liebesbeziehung, die Gott mit uns will. Keine Arbeitsbeziehung oder Zwangbeziehung. Und das sind die zwei Seiten. Wir sollen geben. Ich denke, wenn du ein Christ bist, der nie gibt, dann bist du wirklich in Sünde. Dann stimmt was eigentlich nicht. Aber auf der anderen Seite, Gott möchte, dass wir ihn einfach lieb haben. Und das ist unsere Motivation. Und da ist so viel Freiheit drin. Opfern will ich dir aus freiem Antrieb. Das ist was Schönes. Deinen Namen will ich preisen. Lobpreis, Opfer auch. Gott, ich will dich preisen. Nicht, weil ich muss. Es liegt mir auf dem Herzen, denn du bist so gut. Denn aus aller Not hat er mich errettet, sodass mein Auge auf meine Feinde herabsieht. Das ist der Psalm 54. Psalm 55. Dem Chorleiter mit Saitenspiel, ein Maskil. Selbe Story hier wie im Psalm 54 von David. Nimm zu Ohren, o Gott, mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Flehen. Verzweifelter Schrei. O Gott, hör mir zu. Ich brauche dich wirklich dringend. Horche auf mich und antworte mir. Ich irre umher in meiner Klage und muss stöhnen. Vor der Stimme des Feindes, vor der Bedrückung des Gottlosen, denn sie wälzen Unheil auf mich und im Zorn feinden sie mich an. Mein Herz bebte in meinem Innern und Todesschrecken haben mich befallen. Furcht und Zittern kamen mich an und Schauder bedeckte mich. Das ist der Hintergrund für diesen Psalm. Wir werden später gleich noch über den historischen Hintergrund reden. Aber David war in einer Situation, wo er auch wieder von seinen Feinden bedrängt war, von Gottlosen, die ihm Unheil antun wollten. Sie wälzen Unheil auf mich, die ihm Unheil antun, nicht nur wollten, sondern sie führen es aus. Die zornig sind auf ihn, sie feinden ihn an und sein Herz bebt in seinem Innern. Würden sagen, fällt das Herz in die Hose. Und Todesschrecken haben mich befallen. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch schon mal wirklich Todesangst hatte. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das je hatte. Angst, ja, aber wirklich Todesangst, wo ich nicht sicher war, werde ich den nächsten Augenblick überleben oder nicht. Weiß ich nicht, ob ich das je so erlebt habe. Vielleicht haben es manche von euch erlebt. Ein Unfall oder irgend sowas. Hier ist wirklich Todesschrecken, Furcht und Zittern kamen über mich und Schauder bedeckte mich. Völlige Panik, er zittert. Das gehört auch dazu zum Leben. Angst. Manchmal ist es begründete Angst, manchmal ist es unbegründete Angst. Aber David kommt ehrlich damit zu Gott und in seinem Fall war es begründete Angst. Wirkliche Todesangst. Und ich sprach, hätte ich doch Flügel wie die Taube, ich wollte hinfliegen und ruhen. Siehe, weithin entflöhe ich, würde nächtigen in der Wüste. Ich wollte eilen, dass ich Zuflucht hätte vor dem heftigen Wind, vor dem Sturm. Davids Reaktion war, ich möchte in den nächsten Flieger steigen und so weit weg von dem Problem fliegen wie möglich, irgendwo nach Hawaii, irgendwo an einen netten Ort, an einen Strand, wo kein Sturm weht, wo mir keiner nach dem Leben trachtet, wo ich endlich meine Ruhe habe. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich denke, es ist unsere normale Reaktion, dass wir davonlaufen wollen vor solchen Situationen. Flügeln wie die Taube, wünscht er sich. Ich glaube, Jesus möchte uns Flügel wie die Adler geben. Ich denke an Jesaja Kapitel 40. Und es heißt, ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründig ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Nicht wie die Taube, die von dem Wind vor sich hergetrieben wird, sondern wie der Adler, der über dem Wind schwebt. Das möchte Gott tun in unserem Leben. Nicht, dass wir immer vor Schwierigkeiten davonlaufen. Gott hat oft einen Plan in schweren Zeiten, um uns von ihm abhängig zu machen, weniger selbstgenügsam zu machen, dass wir ihn kennenlernen in diesen Zeiten, dass unser Stolz gebrochen wird, dass wir lernen zu kämpfen und zu bestehen. Denkt an die Geschichte Israels. Gott hat ihnen gesagt, ich lasse Feinde im verheißenen Land übrig, damit ihr das Kämpfen lernt, um uns zu verändern, um an uns zu arbeiten. Gott kann schwierige Zeiten sehr oft verwenden. Das können Angriffe von außen sein, das kann ein Mensch sein, mit dem wir uns reiben, mit dem wir Schwierigkeiten haben, ein Kollege, der uns Probleme bereitet, können finanzielle Probleme sein, ganz viele verschiedene Dinge. Persönlicher Verlust. Und unsere erste Tendenz ist, davon zu laufen. Davon zu laufen, in den nächsten Flieger zu steigen, auszusteigen. Gibt solche Aussteiger, ne? Auf unserer Hochzeitsreise in Hawaii haben wir ein paar kennengelernt, die das wirklich machen, einfach weg. Weglaufen. Oder für manche ist es das Wirtshaus und das Bier oder der Schnaps, der Alkohol oder die Drogen oder die Spielsucht oder die Computerspiele, das Zocken, einfach auszusteigen aus der Realität, auszusteigen aus diesen Umständen und wegzulaufen. Und ich glaube, Gott will uns stärken in den Umständen, damit wir drüber stehen, damit wir fliegen wie die Adler. Und was uns nicht umbringt, das macht uns härter, ne? Oder geistig gesprochen, was uns nicht umbringt, das treibt uns näher zu Jesus. Macht uns geistig stärker, macht uns reifer, wenn wir ihn erfahren in diesen Stürmen. Also ich möchte euch ermutigen, nicht diese erste Reaktion, das ist normal, diese Tendenz, aber nicht immer gleich wegzulaufen vor Schwierigkeiten. Manchmal ist da eine Lektion für uns drin. Und wenn wir von dem einen weglaufen, dann von einem Kollegen in dem Job weglaufen, dann fangen wir den nächsten Job an und der nächste Kollege sitzt da mit einem ähnlichen Problem. Weil Gott sagt, hey, lauf nicht weg, ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich bin schneller als du. Übrigens, der nächste Kollege wartet schon. Sondern wirklich wie David zu Gott zu rennen und seine Stärke zu suchen, seine Stärkung zu suchen in den Umständen. Er betet in Vers 10, verwirre Herr, spalte ihre Zunge. Das heißt, verwirre ihr Reden, bring ihre Pläne nicht zustande, mach die zunichte. Den Gewalttat und Streit habe ich in der Stadt gesehen. Tag und Nacht machen sie die Runde um sie auf ihren Mauern und Unheil und mühsam sind in ihrer Mitte. Verderben ist in ihrer Mitte und Bedrückung und Betrug weichen nicht von ihrem Marktplatz. Solche Leute waren das. Und jetzt kommt der Hammer in Vers 13. Denn nicht ein Feind höhnt mich, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser hat groß getan gegen mich, sonst würde ich mich vor ihm verbergen, sondern du, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter, die wir die Süße der Gemeinschaft miteinander erlebten, ins Hause Gottes gingen in festlicher Unruhe. Autsch! Historischer Hintergrund für diesen Psalm ist wahrscheinlich Rebellion Absaloms. Von Davids Sohn gegen David. Und sein engster Vertrauter, der Ahitophel. Ahitophel ist übrigens einer der Typen in der Bibel, der durch seine Bitterkeit zu Fall kommt. Wenn er genau nachstudiert, kommt er drauf, dass Ahitophel der Großvater von Bathseba war. Frau, mit der David Ehebruch betrieben hat, und offensichtlich hatte Ahitophel den David nie vergeben. Nach außen hin war alles schön, aber in seinem Herzen hat er so eine Wurzel der Bitterkeit wachsen lassen. Und die Bibel warnt uns davor, ermutigt uns zu vergeben und loszulassen, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit in unserem Herzen wächst. Aber das ist der Kontext von diesem Psalm. Davids eigener Sohn Absalom rebelliert gegen ihn, vertreibt ihn aus Jerusalem, zieht mit seinem Heer gegen Jerusalem heran. Und David sagt, vielleicht ist das die Züchtigung des Herrn. Und er räumt das Feld, er will die Stadt verschonen, er will das Volk verschonen. Und dann hört er davon, wie der Ahitophel, sein enger Freund, sein Berater, sich gegen ihn geschlagen hat. Und es tut weh, oder? Wir würden heute sagen, es war ein Bruder. Jemand, mit dem wir zusammen in den Gottesdienst gegangen sind, mit dem wir süße Gemeinschaft miteinander erlebt haben, ausgetauscht haben nach dem Gottesdienst beim Kaffee, füreinander gebetet haben. Ein Ratgeber, ein Freund, ein Vertrauter, jemand, dem ich mich anvertraut habe. Und dann wendet er sich gegen dich. Enttäuscht von einem Vertrauten, das tut wohl am meisten weh. Einige von uns haben das erlebt. Ein Freund, ein Bruder, dich hintergeht, dich enttäuscht. Ehepartner, der dich im Stich lässt, sich abwendet von dir. Es tut weh, oder? Tut am meisten weh. Ich habe es im kleinen Maß erlebt, wo Leute, denen ich vertraut habe, mich enttäuscht haben. Ich weiß, einige von euch haben es im viel größeren Maße erlebt. Wirklich ein Partner, der mich verlassen hat, und das tut weh. Jemand, dem wir vertraut haben. Jemand, mit dem wir gebetet haben. Jemand, mit dem wir zusammengegangen sind. Mein Freund und mein Vertrauter. Jemand, mit dem wir süße Gemeinschaft miteinander hatten. Aber ich kann euch auch sagen, Jesus versteht's. Jesus hat es erlebt. Er ist wirklich ein Hohepriester, der mitfühlen kann mit uns in allem. Denkt an Judas. 3,5 Jahre sind sie miteinander gegangen, haben miteinander gedient, miteinander gegessen, miteinander das ganze Leben geteilt. Am Ende hat Judas ihn verraten. Mit einem Kuss. Jesus weiß, wie es dir geht. Nicht nur intellektuell, weil er Gott ist und alles weiß, sondern wirklich praktisch aus eigener Erfahrung. Er kennt deine Erfahrung aus eigener Erfahrung. Deswegen kann er dich verstehen. Deswegen ist er der beste Seelsorger. Weil der beste Seelsorger ist immer der, der sagen kann, ich weiß, wie es dir geht. Ich habe das auch erlebt. Und Gott gebraucht diese Dinge oft, damit wir anderen dienen können. Und andere trösten können mit dem Trost, mit dem wir getröstet wurden. Von dem Herrn, sagt der Paulus. Lauf in diesen schweren Zeiten zum Herrn. Nicht irgendwo anders hin. Nicht zum Schnaps oder zu den Drogen oder zum Computerspiel oder sonst wohin. Der Herr weiß, wie es dir geht. Und er liebt dich und er ist da. Und er möchte dein bester Freund sein. Und er ist derjenige, der dich nie verlassen wird und dich nie enttäuschen wird. Petrus sagt uns das. Petrus, der den Herrn enttäuscht hat, der den Herrn verleugnet hat. Er war so ein Untreuer, aber er hat Jesu Treue erlebt, dass Jesus treu war, obwohl er untreu war. Wirklich, Menschen werden uns enttäuschen. Ich meine, wir müssen gar nicht zu weit schauen. Wir werden uns selber enttäuschen. Schon jemals enttäuscht gewesen von euch selbst? Warum machen wir so ein großes Trara drum, wenn andere uns enttäuschen? Wir haben andere enttäuscht, ganz sicher schon. Aber es gibt einen, der wird dich nie enttäuschen. Und das ist Jesus. Und er weiß genau, wie es dir geht. Und er liebt dich bedingungslos. Und er hat dir verheißen, dass er dich nicht verlassen wird. Bedrängt vielleicht, aber nicht erschlagen. Verfolgt, aber nicht allein. Er ist der beste Freund. Er ist der perfekte Ehemann. Er ist absolut treu. Zu ihm können wir laufen. Er ist ein Fels in unserem Leben. Vers 16. Hier hören wir ein bisschen was von der Bitterkeit des David heraus in der Situation, war ein alter Mann zu dem Zeitpunkt. Der Tod überrasche sie, lebendig mögen sie hinabfahren in den Scheol, den Bosheiten sind in ihrer Wohnung, in ihrem Innern. Das war seine erste Reaktion, als dieses Heer dagegen ihn hergezogen ist und als er diese ganzen schlimmen Nachrichten gehört hat, dass seine engsten Vertrauten sich auf die Seite des Feindes geschlagen haben. Das ist die Reaktion des Gesetzes übrigens. Alte Testament, das Gesetz, du kriegst das, was du verdient hast, das, was dir gebührt. Gott sei Dank, dass wir Gnade haben in Jesus, dass wir das kriegen, was wir nicht verdient haben. Gnade. Und dass wir nicht das kriegen, was wir verdient hätten, das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und Gnade, das ist durch Jesus gekommen. Und es hat sich wirklich wörtlich erfüllt. Der Ahitophel hat sich aufgehängt. Absalom hat sich auch aufgehängt, unfreiwillig. Wir sind am Ende Davids Herz, das Herz eines Vaters, der trauert um seinen Sohn. Er wollte, dass seinem Sohn nichts Böses passiert. Es ist Gottes Herz. Ich rufe zu Gott und der Herr hilft mir. Wieder, er läuft zu Gott mit dieser Situation. Abends und morgens und mittags klage und stöhne ich und er hat meine Stimme gehört. Hier sehen wir beständiges Gebet. Es war bei den Juden Tradition, morgens und mittags und abends zu beten. Doch keine schlechte Tradition. Aber die Beziehung mit Gott war für David nicht nur irgendwas einmal in der Woche, sonntagmorgens und dann die ganze Woche ohne ihn. Er hat mit Gott gelebt. Das ist der Punkt hier. Persönlich glaube ich nicht, dass wir bestimmte Uhrzeiten einhalten müssen und dann unseren Gebetsteppich rausholen müssen und beten müssen. Aber es geht hier um Gemeinschaft. David hat gelebt mit dem Herrn. Beziehung, ständige Beziehung. Und er hat meine Stimme gehört. Gott hat deine Stimme gehört, als du zu ihm gerufen hast. Er hat es gehört. 100%. Und er hat meine Seele zum Frieden erlöst. Das ist, was passiert. Ich bin an Philipperbrief, Kapitel 4. Dass wir uns nicht sorgen sollen, sondern in allem unsere Anliegen mit Danksagung vor Gott bringen sollen. Und dann der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Gedanken oder eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, der das Verstehen übersteigt. Wo Leute sich am Kopf kratzen und sagen, wie kannst du Frieden haben in der Situation? Guck mal, die Feinde, das Heer der Feinde ist zigmal größer als dein Heer, du hast alles verloren, deine besten Freunde betrügen dich und schlagen dich zum Feind und enttäuschen dich und sind dir untreu. Wie kannst du Frieden haben in der Situation? Dann kannst du sagen, das ist der Friede, der von Gott kommt. Und den Frieden kriegst du auch sonst von nirgendwo. Von nirgendwo. Nicht von den Drogen, nicht vom Psychiater, nicht von Yoga oder Meditation. Der Friede kommt von Gott. Durch eine lebendige Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus, der Frieden gemacht hat zwischen uns und Gott, dem Vater, und dem wir vertrauen dürfen. Er ist eine reale Person, er ist da. Wir dürfen ihm vertrauen und da kommt unser Friede her. Er hat meine Seele zum Frieden erlöst, dass sie mir nicht nahen können. Es konnte ihm nicht zu nahe kommen, das Ganze. Und es ist wunderbar, wenn Gott unser Herz so beschützt und bewahrt, dass wir selbst in schlimmen Umständen Bewahrung erleben können, dass uns die Dinge nicht kaputt machen. Eben wie der Paulus sagt, wir sind bedrängt, aber nicht erdrückt. Da ist was da, da ist was in uns. Jesus selbst ist da, der uns hält. Denn mit vielen sind sie gegen mich gewesen. Hören wird Gott und sie unterdrücken. Er thront ja von Alters her. Er hat die Kontrolle, immer schon, weil es keine Zuverlässigkeit bei ihnen gibt und sie Gott nicht fürchten. Gott wird gerechter Richter sein. Er, jetzt spricht er wieder von den gottlosen Feinden. Er hat ausgestreckt seine Hände gegen seine Friedensbeschlüsse. Entweiht hat er seinen Bund, weil einer, der sein Wort nicht gehalten hat. Glatter als weiche Butter ist sein Mund, Schleimer auf gut Deutsch, und Feindschaft ist sein Herz, alles nur geheuchelt, im Herzen war er gegen David. Geschmeidiger als Öl sind seine Worte, hier haben wir wieder so schön den Parallelismus drin. Glatter als weiche Butter ist sein Mund, geschmeidiger als Öl sind seine Worte, aber sie sind gezogene Schwerter, ist böse gemeint. Hier ist die Anwendung für uns, Vers 23. Wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird dich erhalten. Gott wird dich erhalten. Er ist der, der deine Seele, deine Psyche stützt. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben für eure Seelen. Er wird dich erhalten. Und er wird nimmer mehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Und jetzt ein Wort an die Feinde Gottes. Und du, Gott, wirst sie hinabstürzen in den Brunnen der Grube. Die Männer des Blutes und des Betruges werden ihre Tage nicht zur Hälfte bringen. Überlass Gott, es ihn zu verteidigen. Ich aber will auf dich vertrauen. Ich will auf dich vertrauen. Das war Davids Herz. Dazu möchte ich uns alle ermutigen. Ich denke an die drei Männer in Daniel im Feuerofen oder die der König Nebukadnezar bedroht hat. Wenn ihr hier mein Götzenbild anbetet, dann lasse ich euch in den Feuerofen werfen. Und die sagen, oh, großer König, unser Gott kann uns retten. Und selbst wenn er uns nicht rettet, wir werden uns nicht vor dir beugen. Wir werden auf den Herrn vertrauen und ihn anbeten allein, egal was. Und dann wisst ihr, dass Jesus mit ihnen im Feuerofen war, der vierte Mann. Und das Einzige, was verbrannt ist in ihrer feurigen Zeit, waren die Fesseln. War das, was sie gebunden hat. Sie sind freier geworden. Aber Gott war mit ihnen. Und Gott ist mit dir. Mit mir. Und wir können ihm vertrauen. Amen. Ich aber will auf dich vertrauen. Vater, was wollen wir tun heute Abend? Wir wollen uns dir ganz neu anvertrauen. Weil wir wie David deinem Namen vertrauen. Weil wir dich kennen und wissen, wie du bist, dass du ein guter Gott bist, der gnädig ist, der liebevoll ist zu seinen Kindern, der gerecht ist auch, der uns verteidigen wird, der am Ende dieser Zeit jedem das geben wird, was er verdient hat. Deswegen müssen wir uns nicht immer verteidigen und anderen heimzahlen. Du wirst es machen, Herr, dein ist die Rache. Wir dürfen auf dich schauen und dir vertrauen. Wir brauchen nicht bitter werden. Wir dürfen loslassen und vergeben, weil du uns vergeben hast, Jesus. Wir dürfen einen Halt haben in unserem Leben, den nur du geben kannst. Ich danke dir dafür, Herr, dass du bei uns bist und dass du in uns bist, Herr. Dass wir diese Verheißung haben, dass du uns niemals verlassen wirst und dass du uns nicht aufgeben wirst. Und selbst wenn wir bedrängt werden und selbst wenn wir vielleicht eines Tages unser Leben für dich geben müssen, so wie Stephanus das getan hat, dann werden wir es das tun können, gestärkt durch deine Gnade, Herr. Mit absolutem Frieden und einem Lächeln auf den Lippen, weil wir dich sehen, wie du uns empfängst in deine Herrlichkeit, Herr. Was können Menschen uns antun, wenn wir dich haben? Hast du gesagt, Jesus, fürchtet nicht die, die ja, den Leib zerstören können, euch das physische Leben nehmen können und nicht mehr tun können. Und fürchte den, der die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Gott, wir wollen nicht bei Menschen hängen bleiben, bei unseren Verletzungen hängen bleiben, bei den Bedrängnissen hängen bleiben, sondern wir wollen höher sehen, auf zu dir sehen, höher als unsere Umstände, höher als die Geschwister oder die Vertrauten, die uns verraten haben. Wir wollen auf dich sehen und sehen, wie du auf dem Thron sitzt, die Kontrolle hast und es lieb hast. Ich danke dir dafür, dass wir diesen Halt haben dürfen in unserem Leben. Wir wollen uns dir anvertrauen. Amen.